RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau wollen die Finanzminister und Ministerinnen der EU über die Finanzierung der Aufrüstung Europas sprechen. Unter anderem als Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump will die EU stark aufrüsten. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
Das Münchner IFO-Institut warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Der Abriss der Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieck Funkturm hat sich weiter verzögert. In diesen Stunden soll es losgehen. Der Start war seit gestern Mittag immer wieder verschoben worden. Der Rückbau soll trotzdem bis zum 25. April abgeschlossen werden. Grund für den Abriss ist ein seit langem bekannter Riss im Tragwerk der Brücke. Für den Neubau der Brücke wird mit einer Bauzeit von ungefähr 2 Jahren gerechnet. Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere 6 Monate. Das Justizministerium begründete die Entscheidung mit einer anhaltenden Terrorbedrohung. Gefahr drohe unter anderem von militanten Islamisten, hieß es. Dies sei eine Folge des Konflikts im Nahen Osten. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr 3. Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis mit 52:66 geschlagen geben. In der Best-of-5-Serie liegen die Berlinerinnen damit mit 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 8 und in Potsdam 9 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig und im Verlauf Schauer und Gewitter bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 6.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Dazu begrüßt Sie herzlich Gerd Dehnel. Willkommen. Von Bitcoins bis Neobanken. Die Fintechs, kurz für Finanztechnologieunternehmen, sind zum Darling der Berliner Wirtschaftspolitik geworden. Den Unternehmen wird hier der rote Teppich ausgerollt. Mit Erfolg. Berlin gilt als Fintech-Zentrum, nicht etwa die klassische Bankenmetropole Frankfurt am Main. Diese Woche fand zum 2. Mal die Berliner Fintech-Messe FIBE statt. Mein Kollege Sebastian Schöbel war für uns dort, um die Stimmung der Branche abzufragen.
Dan Schulman ist vermutlich der einzige Mensch auf der Welt, der bei einer Messe der Finanzbranche über Pferde und Kühe reden kann, ohne ausgelacht zu werden.
Ich habe eine Ranch in Montana. 1000 Rinder, 40 Pferde, 4 Cowboys. Meine Frau hat ein Schild aufgehängt. Erst fressen Pferde, dann essen Menschen.
Auf Berlins Fintech-Konferenz FIBE hören Dutzende Menschen Schulman gebannt zu. Sie sitzen auf Bierbänken oder stehen mit einem Getränk in der Hand mitten in der großen Halle des Berliner City Cube. Der Multimillionär Schulman war einst Chef des Zahlungsdienstes PayPal sowie einiger anderer namhafter US-Unternehmen. In der Fintech-Szene gilt er vielen als Vorbild, auch wegen seines Einsatzes für Menschenrechte. Und als Visionär, vor allem in Sachen künstlicher Intelligenz.
In 2,5 Jahren haben wir die künstliche Superintelligenz. Akzeptiert es und bereitet euch vor.
dass einer wie er extra aus Montana angereist ist, um im City Cube zwischen aufgestapelten Getränkekisten und einer großen Carrera-Rennbahn über die Zukunft der Finanztechnologie zu sprechen, zeigt, wie weit sich der Fintech-Standort Berlin bereits entwickelt hat. Die FIBE, die es dieses Jahr erst zum zweiten Mal gibt, ist bereits zu einem festen Bestandteil der jungen und dynamischen Branche geworden. Berlin schmückt sich bekanntlich gerne mit dem Titel Start-up-Hauptstadt, obwohl es inzwischen von anderen Städten in Sachen Gründertum längst eingeholt und zum Teil sogar überholt wurde. Nur in einer Branche eben nicht. Fintech, Finanztechnologie. Laut einer Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young wurden 2024 mehr als 460 Millionen Euro in Berliner Fintechs investiert. Das entsprach fast 90% aller Investitionen in die Branche deutschlandweit.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Frankfurt am Main.
6:06 Uhr, RBB 24, Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Schönefelder Kreuz und Rago liegt ein totes Reh auf der linken Spur.
Aller Investitionen in die Branche deutschlandweit.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Frankfurt am Main ist der traditionelle Bankenstandort. Aber der Bankenstandort der Zukunft, der Fintech-wichtigster Standort in Deutschland, ist Berlin.
Sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey.
Und das heißt, die Unternehmen, die hier wachsen, die diese ganzen Lösungen entwickeln, um im digitalen Finanzgeschäft eben auch sich behaupten zu können, die kommen hier nach Berlin. Und die Frage, ob das eine Zukunft hat, die ist die gleiche Frage, wenn man fragt, ob Digitalisierung eine Zukunft hat. Selbstverständlich haben diese digitalen Finanzmarktinstrumente und die digitalen Finanzmarktunternehmen eine Zukunft.
Gerade in der angespannten Haushaltslage Berlins ist die Fintech-Szene mit ihren Unicorns, den erfolgreichen Startups, die zu Milliardenunternehmen werden können, sehr attraktiv.
Und am Ende geht es darum, wie wir auch mehr Steuereinnahmen bekommen. Und wenn dieser Wirtschaftszweig sich hier in Berlin etabliert, dann ist das gut für die gesamte Haushaltslage im Land. Da gucken wir auch mal auf die Einnahmeseite, nicht nur auf die Ausgabeseite, denn all diejenigen, die hier potente Unternehmen haben, die stark wachsend sind, die werden in Berlin Steuern zahlen. Und das müssen wir fokussieren, das müssen wir unterstützen und auch dafür sorgen, dass die Unternehmen tatsächlich sich hier ansiedeln und hier auch bleiben.
Berlin setzt also voll auf die Fintech-Szene, obwohl die immer wieder auch ihre Verwundbarkeit zeigt. Zuletzt zum Beispiel durch die Marktturbulenzen, die US-Präsident Donald Trump mit seinen Zöllen ausgelöst hat. Trade Republic, der in Berlin gegründete Neo-Broker, ging im Börsencrash kurzzeitig technisch in die Knie, weil etliche Kunden panisch ihre Portfolios abstoßen wollten und die App nicht mehr funktionierte. Dazu drohen neue EU-Regeln, die das Geschäftsmodell mit billigem Aktienhandel von Anbietern wie Trade Republic verbieten. Bei Berlins erfolgreichstem Fintech-Startup kennt man sich mit der Bürde der Regularien gut aus. N26, die Online-Bank, stand jahrelang unter der scharfen Beobachtung der Bankenaufsicht BaFin. Weil N26 zu wenig gegen Geldwäsche und andere Finanzkriminalität unternahm, beschränkte die BaFin nicht nur das Wachstum des Unternehmens, sondern verhängte auch heftige Strafen in Höhe von mehr als 9 Millionen Euro. Inzwischen aber hat N26 nachgebessert und die BaFin hat ihre Fesseln gelockert.
Also natürlich war die Regulierung der letzten Jahre, vor allem die Wachstumsbeschränkung, für uns sehr, sehr schmerzhaft und hat uns auch im Vergleich zur Competition zurückgeworfen.
Sagt N26-Mitbegründer Valentin Stalf im RBB-Interview.
Ich glaube, wir müssen schon sehr umsichtig auch in Zukunft umgehen mit solchen Beschränkungen, egal für uns oder für andere Unternehmen und wie sich das auf die Competition auswirkt. Auf der anderen Seite war es natürlich für uns auch ganz, ganz wichtig, in gewissen regulatorischen Bereichen auch aufzuholen. Wir haben da sehr viel investiert, wir haben auch die Zeit gehabt, 2,5 Jahre in diese Themen zu investieren und auch das Verhältnis zum Regulator zu verbessern in den letzten Jahren. Und insofern hat das auch eine positive Seite natürlich gehabt.
Auf der FIBE wird Stalf wie ein Held gefeiert. Ständig will jemand mit ihm Selfies machen. Der smarte Österreicher wiederum hat schon die nächste Innovation im Blick. Seine Bank will Kunden locken, indem sie keine Gebühren auf Wertpapierhandel mehr erhebt. Typisch für eine Branche, die mit den klassischen Regeln des Bankenwesens bricht.
Weil wir eigentlich an einem Bankkunden, dadurch, dass wir eine ganz, ganz andere Kostenstruktur haben, also viel, viel niedrigere Kosten als eine traditionelle Bank, weil wir kein Filialnetz haben, weil wir moderne Technologie verwenden, einfach schon eine sehr gute Marge machen und sehr gut verdienen. Und wir haben gesagt, Aktien ist eigentlich ein Aktivierungsmittel für uns, für unsere Kunden. Wir wollen das gratis weitergeben, ein weiterer Grund zu N26 zu wechseln und vielleicht auch der letzte Anreiz für den Kunden, mal zu sagen, ich gehe von meiner traditionellen Bank zu uns. Und wir wissen, dass ein Kunde, der bei uns Aktienhandel macht, längerfristig wahrscheinlich auch unser Konto verwendet, wo wir dann wieder ein bisschen Geld verdienen.
Alles im Rahmen der Gesetze, versteht sich. Die Wildwest-Manier, mit der die Fintechs die traditionelle Finanzbranche vor ein paar Jahren kräftig aufgemischt haben, ist längst passé. Nicht nur, weil die Aufsichtsbehörden aufgeholt haben und auch von der EU-Ebene immer schärfere Gesetze gekommen sind. Längst gehören zur Fintech-Branche auch Unternehmen, die Fintechs sauber halten wollen. Besonders wenn es um die Einhaltung der immer strengeren Auflagen in Sachen Geldwäsche geht, erklärt Jennifer Henley-Giersch von der Beratungsagentur Berlin Risk.
Ja, also es ist natürlich verbreitet und es ist ja immer attraktiv, die Gelder über Fintech-Unternehmen zu versuchen zu waschen, weil die dann vielleicht auch nicht so aufgestellt sind wie traditionelle Banken und dass da vielleicht nicht die gleichen Sicherungsmaßnahmen existieren, vor allem im Bereich Fraud Prevention, also bei der Prävention von Betrug, sind bestimmte Fintechs auch anfällig und deswegen müssen sie dann Sicherungsmaßnahmen aufsetzen, sie müssen sich technologisch vorbereiten, dass sie diesen Gefahren entgegentreten können, auch um ihren Kunden eine Sicherheit zu geben, dass ihre Gelder dann auf ihren Plattformen sicher sind.
Doch sind Regeln, Aufsicht und Kontrolle durch Behörden nicht Gift für eine Finanztechnologie, die mit anonymen Kryptowährungen und Blockchain-Technologien Sicherheit vor dem Zugriff des allmächtigen Staates versprochen haben? Nein, sagt Jennifer Henley-Giersch, Fintechs und Regulierung, das schließt sich nicht aus.
Also eigentlich nicht. Es ist ja so, dass die Blockchain gilt ja als sehr transparent. Ja, das heißt, theoretisch kann man jede Transaktion auf der Blockchain nachvollziehen. Ja, das ist halt zum Beispiel mit Papiergeld gar nicht möglich. Und jetzt haben wir auch im Rahmen von der EU-Regulierung, die letztes Jahr verabschiedet wurde und ab Mitte 2027 in Kraft tritt, die Kryptodienstleister, die müssen genau die gleichen geldwäscherechtlichen Anforderungen erfüllen wie die traditionellen Banken. Ja, und das wird dann das Spielfeld komplett verändern. Dann werden bestimmte Anforderungen gestellt werden an den Markt und es wird dann auch viel sicherer werden.
Sofern sich ein Fintech an die Auflagen hält, was in der Praxis gar nicht so einfach ist, weiß Luisa Lippold vom Berliner Unternehmen Regpit. Es bietet Softwarelösungen für Fintechs an, damit die zum Beispiel verdächtige Geldströme in ihrem System möglichst schnell entdecken können. Weswegen bei Luisa Lippold quasi rund um die Uhr das Telefon klingeln kann, mit einem panischen Fintech-Chef am Ende der Leitung.
Ja, so ungefähr. Also meistens kommen die Unternehmen natürlich auch gerade in solchen Situationen dann auf uns zu, wenn es vorher vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wurde. Genau, dann ist spätestens der Anruf von der Aufsichtsbehörde das Zeichen, dass man sich da intensiv mit auseinandersetzen sollte. Aber genau, dann sind wir auch da. Also wir gucken uns genau an, was hat das Unternehmen eigentlich für Verpflichtungen und wie können wir die so effizient wie möglich umsetzen, um dann auch wirklich regelkonform unterwegs zu sein.
Compliance ist das Zauberwort. Die Vielzahl von Regeln, die Fintechs inzwischen befolgen müssen, haben gerade auch in Berlin einen eigenen Markt für spezialisierte Dienstleister entstehen lassen, besonders im Bereich Sicherheit. Die Software von Lippold ist so eine Art digitale Notruf- und Überwachungszentrale, die anschlägt, wenn ein Fintech an fragwürdige Akteure gerät, vor allem auch aus dem Ausland.
Ja, absolut, genau. Also es gibt ein Risikosystem, was quasi insbesondere dahinter liegt. Und gerade in Kunden-Onboarding-Prozessen werden dann unterschiedliche Risikofaktoren bearbeitet. Und je nachdem, wer sich dann dort identifiziert, kann das auch mal rot anschlagen und führt dann entweder dazu, dass so eine Geschäftsbeziehung gar nicht zustande kommen kann. Ganz praktisch im Moment, der ganze Bereich Sanktionen ist natürlich wahnsinnig empfindlich. Das heißt, die Unternehmen müssen ganz genau prüfen, ist vielleicht eine sanktionierte Person innerhalb dieser Geschäftsbeziehung mit beteiligt. Genau, und dann geht ein rotes Lämpchen auf und dann sollte man tunlichst keine Geschäftsbeziehung begründen. Das ist so ein typisches Beispiel.
Das Geschäft mit der IT-Sicherheit für Fintechs boomt. 2 Millionen Euro konnte allein Regpit zuletzt von Investoren einsammeln. Ohne künstliche Intelligenz kommt inzwischen kaum noch ein Fintech aus. Doch auch die KI muss sich an Regeln halten. Zum Beispiel beim Datenschutz, wenn personenbezogene Informationen verarbeitet werden.
Und da kommen wir quasi ins Spiel, versuchen entsprechend am Arbeitsplatz diese Dokumentenanonymisierung durchzuführen oder eben in den Businessprozessen, wenn die Unternehmen Maskierungs- oder Anonymisierungstechnologie einbinden wollen in ihre eigenen Prozesse, wenn sie mit AI arbeiten.
erklärt Florian Sprengler vom Berliner Startup Nenna. Das Unternehmen ist erst vor kurzem an den Start gegangen und steht kurz vor der ersten Runde mit potenziellen Investoren. Die Pre-Seed-Phase, so der Fachbegriff. Die Bedingungen für Gründer, gerade auch im Fintech-Bereich, sind in Berlin sehr gut, sagt Sprengler. Auch weil sich mit der Investitionsbank Berlin das Land selbst als Investor stark engagiert.
Grundsätzlich ist es in Berlin sehr einfach. Berlin hat eine sehr gute Startup-Infrastruktur. Es gibt verschiedenste Accelerator, es gibt verschiedenste Inkubatoren, an die man sich wenden kann. Ich glaube, Startup wird in Berlin sehr gut gelebt. Ich habe mich hier auch auf der Messe schon mit anderen Startups unterhalten, die nicht aus Berlin kommen. Die haben es deutlich schwieriger. Und ich kann das auch bestätigen, dass Berlin da schon eine sehr gute Positionierung hat. Was die behördlichen Prozesse anbetrifft und die Verwaltungsaufwände, die man damit hat, das steht auf einem anderen Blatt. Also es gibt durchaus Länder, da ist das alles etwas leichter. Auch mit einer digitalen Identität möglicherweise Behördenprozesse zu beschleunigen, könnte auch Deutschland irgendwie gut tun.
Wie erfolgreich man als Fintech-Startup in Berlin an Geld kommt, hat Ingmar Stupp mit seinem Unternehmen Tilter erlebt. Mehr als 30 Millionen Euro konnte der in Berlin-Mitte gegründete Zahlungsdienstleister schon bei Investoren einsammeln. In nur 3 Jahren. Das Startup hat sich auf den Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen spezialisiert und greift nun Branchenriesen wie Klarna an. Der Markt für Risikokapital von Venture Capitalists, kurz VCs, sei in Berlin sehr gut, sagt Stupp.
Viele VCs sitzen auf sehr viel Dry Powder. Ja, das ist tatsächlich die Sprache. Soll heißen, die Fonds, die sie geraced haben, sind noch gut gefüllt. Die müssen investieren, um wiederum auch die Erwartungen ihrer Investoren zu erfüllen.
Was nicht heißt, dass Geld auf der Straße liegt, so Stupp. Finanzierungsrunden, bei denen sich junge Unternehmer bei Investoren quasi um Geld bewerben, sind auch für erfahrene Unternehmer wie ihn eine der größten Herausforderungen. Doch Berlin sei da im deutschlandweiten Vergleich immer noch die Nummer 1, weil hier inzwischen auch die letzte Lücke im Ökosystem geschlossen wurde.
Was wirklich in Berlin gefehlt hat, aber jetzt da ist, ist die FIBE. Denn wir sind wirklich in den letzten Jahren, wirklich jedes Jahr nach Amsterdam auf die Money 2020 gepilgert, obwohl Berlin ja so ein starkes Fintech-Ökosystem hat. Und jetzt ist auch endlich mal eine würdige Konferenz dafür da.
Wenn man auf der FIBE überhaupt eine Beschwerde hört, dann diese. Bürokratie bremse Wachstum aus. Der Nachholbedarf in den Amtsstuben, besonders bei der Digitalisierung, wird fast durchgängig von allen Unternehmern als hoch bezeichnet. Selbst bei Berlins vermutlich digitalster Behörde überhaupt, den Finanzämtern. Hier kommt schon längst moderne Software zum Einsatz und zum Teil auch künstliche Intelligenz. Und besonders Berlins Finanzsenator Stefan Evers will den Einsatz von KI in der Verwaltung massiv vorantreiben. Auch weil humanes Personal fehlt. Doch auf das, was die Fintechs zeitgleich entwickeln, sind die Behörden oftmals kaum vorbereitet, warnt Ann-Christine Lochmann, Steuerexpertin für Fintechs bei der Kanzlei Osborne Clark. Schon heute seien die Finanzbeamten von den komplizierten Geschäftsmodellen der Fintechs ziemlich überfordert.
Das Problem wird in den nächsten Jahren größer werden, weil die Unternehmen werden alle erst in den nächsten Jahren in die Betriebsprüfung gehen. Erst dann werden sich diese Geschäftsmodelle überhaupt angeschaut werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Finanzamt oder die Finanzverwaltung da noch extrem Nachholbedarf hat. Das Finanzamt ist noch sehr in alten Strukturen und da muss einfach viel mehr kommen, dass sich damit beschäftigt wird. Auch für die Finanzgerichte, die werden die Themen irgendwann auch auf den Tisch haben. Und da ist auch ganz klar, die stecken in den Kinderschuhen, was das angeht.
Der Berliner Senat ist dennoch überzeugt von der Branche und hat ihr mit dem House of Finance and Tech gleich auch ein vom Land gefördertes Zentrum mitten in Kreuzberg aufgebaut. Ein Ort, um zu netzwerken, um Investoren zu treffen, sich weiterzubilden und neue Berliner Fintechs zu entwickeln und dann auch groß zu machen. Und die Mission sei klar, sagt Geschäftsführer Sebastian Schäfer.
Wir wollen eigentlich Fintech zum Nutzen auch der Gesellschaft einsetzen, dass wirklich jeder Einzelne, du und ich, am Ende besser für unsere finanzielle Zukunft vorsorgen können, die richtigen Anlageentscheidungen treffen und das durch Technologie, durch AI und da sind Fintechs die Treiber.
Und so gibt auch Ex-PayPal-Chef Dan Schulman den Fintechs auf der FIBE als Mission mit auf den Weg, mit guter Finanztechnologie etwas gegen Existenzängste tun und damit auch gegen gesellschaftliche Spaltung.
If you feel financially insecure, you tend to rail against the system, you tend to want to radicalize, and I think we in this room can have one of the more noble missions that I can imagine.
Gut 50 Jahre lang waren Amerikaner in Berlin stationiert. Aus einstigen Feinden wurden Freunde und die Beschützer West-Berlins. Nach dem Ende des Kalten Krieges schienen friedliche Zeiten garantiert. Das hat sich als Irrtum erwiesen, spätestens mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Aber auch die zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident bringt alte Gewissheiten ins Wanken. Die Sicherheitsarchitektur Europas scheint in Gefahr. RBB 24 Inforadio-Reporter Stefan Oschwart hat sich auf die Spuren der Amerikaner in Berlin begeben und erkundet, welchen Prüfungen die Freundschaft aktuell ausgesetzt ist.
Es ist wie beim Schlussverkauf, sagt eine Mitarbeiterin in der Landeszentralbibliothek am Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg. So viele warten, bis sich die Glastüren zur Bibliothek öffnen. Luftig ist der Bau von 1954 gestaltet, viel Glas, viel Platz zwischen den Regalen. Studierende klappen ihre Laptops auf, legen Bücherstapel neben sich. Ein Arbeitstag in der Gedenkbibliothek beginnt. Die Transparenz ist Absicht, weiß Nutzer Rainer Herrmann, auch wenn die Buchstaben für Amerika auf dem Dach heute fehlen.
Sie heißt ja eigentlich Amerika-Gedenkbibliothek und ist eine Spende oder ein Geschenk von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg, um uns zur Demokratie umzuerziehen. Ja? Und ich denke mal, Bibliotheken sind nicht das Wichtigste, aber wirklich sehr, sehr wichtig für eine funktionierende Gesellschaft.
Das ist der Sound von Berlin, der an Touristen verkauft wird. Leierkastenmann Theodor Becker ist zwar schon über 80 Jahre alt, mit 20 kam er nach Berlin, erzählt er. Die Amerikaner brachten einen anderen Sound an die Spree, erinnert er sich, ein anderes Lebensgefühl.
Coca-Cola und Jazzmusik.
With you on the road to Berlin is the
Bereits wenige Monate nach Kriegsende hatten die Amerikaner ihren Militärsender von Berlin-Dahlem aus senden lassen. Am 4. August 1945 sendete das American Forces Network um 12 Uhr mittags das erste Mal.
This is AFN Berlin, serving those who serve. The time is 12 hours.
Einer der bekanntesten Moderatoren war Luftwaffen-Sergeant Rick DeLisle. Er meldete sich in seinen Sendungen immer so.
I'm Air Force Sergeant Rick DeLisle. Reminding you that rock and roll is just a state of mind.
Ich bin Rick DeLisle, Sergeant der Luftwaffe. Ich erinnere dich, rock and roll ist eine Geisteshaltung.
This is AFN.
We want to try to make all of our soldiers or all of our listeners happy.
Es geht darum, dass alle Soldaten und auch alle Hörer eigentlich in eine gute Stimmung versetzt werden.
So the best way to do this is to have
der beste Weg, das zu tun, ist eigentlich die Top 40 rauf und runter zu spielen. Da ist ein bisschen von allem drin.
Das sagte Rob Hurd, der letzte Station Manager von AFN Berlin, über den Programmauftrag. Gute Laune über die Top 40-Hitliste. Letztlich ging es um viel mehr. Ein liberales Lebensgefühl.
Bundesarchiv.
Der Bus der Linie XL fällt am Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde. Eine Ansammlung roter Backsteinbauten mit bewegter Geschichte. Einst preußische Kadettenanstalt zog 1933 die SS-Leibstandarte Adolf Hitler hier ein. Im Juli 1945 übernahmen die Amerikaner das Gelände, tauften es in Andrew Barracks um. In einem der Backsteingebäude ist heute ein Ableger des Münchner Instituts für Zeitgeschichte untergebracht. Der Historiker Hermann Wendker ist hier Hausherr. Was brachten die Amerikaner mit?
Das sind letztlich die amerikanischen Wertvorstellungen, der Wert der Freiheit, was vor allem einschließt einen bestimmten Lebensstil, den American Way of Life, den eigenen Lebensstil, dass der verteidigt wird und etwa aus der Unabhängigkeitserklärung das Zitat, the pursuit of happiness, dass jeder sozusagen selbst seines Glückes Schmied ist und dieses Ziel auch verfolgen soll und darf. Ja, das sozusagen sind, glaube ich, schon essentielle amerikanische Werte, die ja auch die Attraktivität der USA ausgemacht haben.
Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!
Jeder kennt den Hilferuf des regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter 1948, als die Russen Berlin von der Versorgung abschnitten. Im Minutentakt brachten die sogenannten Rosinenbomber Care-Pakete und Kohlen in die Stadt. Auf dem Tempelhofer Feld erinnerte US-Präsident Bill Clinton 50 Jahre später an die Luftbrücke.
50 years ago. This airstrip was a pivotal battlefield.
Vor 50 Jahren war dieser Flugplatz eine Drehscheibe im Kampf um ein neues Europa. Damals konnte die Welt nicht mehr über einen neuen Krieg sprechen.
Am Checkpoint Charlie an der Berliner Mauer prallten zwei Systeme aufeinander. Der Kalte Krieg in Berlin verdichtet und ausbalanciert, sagt Historiker Wendker.
Das ist die Zeit der Teilung, in der West-Berlin quasi auch von westalliierten Sicherheitsgarantien abhängig war. Und die USA waren natürlich von den Westalliierten die wichtigste Macht. Wir sind hier gerade in einer dieser Kasernen, wo die auch Amerikaner stationiert waren. Und drumherum die entsprechenden Wohngebiete, zum Teil auch mit eigenen Geschäften, einem eigenen Kino zum Beispiel, was ja heute das Alliiertenmuseum ist, Sporteinrichtungen. Das heißt, die Amerikaner waren aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Und gleichzeitig eine ganz starke kulturelle Präsenz, etwa in der Amerika-Gedenkbibliothek. Denken Sie auch an die John F. Kennedy Schule, also eine zweisprachige deutsch-amerikanische Schule, auch in Zehlendorf, die natürlich bis heute existiert. Das heißt, es gibt eine vielfältige Prägung Berlins durch die Amerikaner, die auch aus Berlin nicht wegzudenken ist.
Doch die Amerikaner brachten nicht nur Rock'n'Roll, nicht nur die Amerika-Gedenkbibliothek, nicht nur die Freie Universität, nicht nur Coca-Cola und Care-Pakete. Leierkastenmann Theodor Becker hat viel Sympathien für die Amerikaner, sagt er.
Ich mag sie. Das sind nette Leute. Haben uns beschützt vor allen Dingen. Das ist vorbei. Heute müssen wir uns selber beschützen. Gegner sind sie nicht, aber naja, Partner, aber nicht mehr so, wie das mal war.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Die Zeiten haben sich geändert. Russland führt Krieg gegen die Ukraine und die Trump-Regierung lässt Zweifel aufkommen, ob die USA als stärkstes NATO-Land Europa weiter beschützen. Sind die Amerikaner also noch Freunde?
Die NATO ist eine Wertegemeinschaft. Und unter dem jetzigen Präsidenten Trump gibt es sozusagen den Westen, der auch diese Wertegemeinschaft darstellt, in dieser Form nicht mehr.
Danke. Sid Atlas öffnet die Tür. Die New Yorkerin wohnt in Berlin-Schmargendorf. Um die Ecke ist eine Schule nach dem Rosinenbomber-Pilot Gail Halvorsen benannt. Im Hausflur der Schriftstellerin hängen Plakate. Alles wird gut oder Resist, Widerstand. Sid Atlas gehört den US-Demokraten im Ausland an und checkt jeden Morgen voller Angst die Nachrichten aus den USA.
Zu jeden Morgen aufzustehen und zu schauen, was ist jetzt in der Nacht passiert, als wir geschlafen haben. Es ist ein ganz schlimmer Teil.
Aber nichts dauere ewig, sagt die Amerikanerin. Irgendwann werde es besser, aber sie wisse nicht wann. Die Demokraten seien derzeit in einer Schockstarre, aber sie sei optimistisch, sagt sie. Zu Freundschaft gehört jedenfalls eins, Vertrauen. Und da rät sie zur Vorsicht.
Ich denke nicht, dass man Donald Trump noch trauen kann. Ich denke, Europa muss ganz schnell die große Big Boy Pants anziehen und wirklich sagen, okay, jetzt müssen wir stark sein. Dass man wirklich sagt, das ist eine Chance. Das ist wirklich eine Chance für uns in Europa.
And we are just getting started.
Auch für Julia Mertens hat sich etwas verändert, seit Donald Trump zum zweiten Mal im Weißen Haus regiert. Die Deutsche schreibt derzeit am John F. Kennedy Institut ihre Abschlussarbeit über Internetmobbing. Schon als Kind war sie regelmäßig in den USA, erzählt sie. Ihr Vater hat mit US-Autos gehandelt. Sie liebt das Land, sagt sie. Dann zeigt sie mir ihre Green Card, ihre Aufenthaltserlaubnis.
Tatsächlich wegen der Trump Administration möchte ich auf keinen Fall hin.
Das tolerante Land, das sie kenne, verhärte sich. Immer mehr, meint sie, auch bei ihren amerikanischen Freunden bemerkt sie Veränderungen.
Also auch in Berlin ziehen sich amerikanische Freunde, die ich habe, immer weiter zurück und sagen tatsächlich jetzt schon, okay, ich wollte eigentlich nur 5 Jahre in Deutschland bleiben, ich weite das jetzt nochmal um mindestens 4 Jahre aus und gucke dann mal, was passiert.
Sagt Julia Mertens, die am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien ihre Abschlussarbeit schreibt. Das waren Reportagen von Stefan Orschwart, Sebastian Schöbel und Gerd Dehnel. Hier geht es weiter mit Meldungen. Kommen Sie gut durch. Thank you.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rago liegt ein totes Reh auf der linken Spur. B87 Frankfurt-Oder Richtung Luckau. Zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Westend rund ums Olympiastadion gibt es heute Behinderungen wegen eines Fußballspiels. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr müssen Sie mit umfangreichen Absperrungen rechnen. Außerdem gibt es kaum Parkplätze. Bitte nutzen Sie zur Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel. Bei der S-Bahn Berlin fahren wegen Bauarbeiten Busse statt Bahnen. Auf der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai. Und auf der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanowski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. China will heute höhere Zölle für Importe aus den USA in Kraft setzen. Sie sollen bis zu 125% betragen. Die Regierung in Peking reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Trump. Dessen Sprecherin erklärte, Trump sei optimistisch, dass der Handelskrieg mit China beigelegt werden kann. Auch mit anderen Ländern seien Einigungen möglich. IFO-Chef Fuest warnt vor dem Hintergrund der US-Wirtschaftspolitik vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn sich der Protektionismus auch in China und Europa ausbreite, sei das eine große Gefahr. Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran sprechen heute über das umstrittene Atomprogramm des Iran. Unter Vermittlung des Sultanats Oman werden der US-Sondergesandte Witkoff und der iranische Außenminister Araghchi für den Auftakt des Dialogs erwartet. Unser Korrespondent Moritz Behrendt.
Beide Seiten betonten, dass es um erste Gespräche gehe, noch nicht um konkrete Verhandlungen. Das iranische Regime sieht die USA ebenso wie Israel als Erzfeind an. Gleichzeitig erhofft es sich eine Aufhebung von Sanktionen, wenn die Atomgespräche wieder in Gang kommen. Im Oman haben schon mehrfach schwierige diplomatische Gespräche zwischen politisch verfeindeten Staaten stattgefunden. Die Omaner gelten als äußerst diskrete und deswegen vertrauenswürdige Vermittler.
Der Abriss der Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieck Funkturm hat sich weiter verzögert. In diesen Stunden soll es losgehen. Der Start war seit gestern Mittag immer wieder verschoben worden. Der Rückbau soll trotzdem bis zum 25. April abgeschlossen werden. Grund für den Abriss ist ein seit langem bekannter Riss im Tragwerk der Brücke. Für den Neubau wird mit einer Bauzeit von ungefähr 2 Jahren gerechnet. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis mit 52:66 geschlagen geben. In der Best-of-Five-Serie liegen die Berlinerinnen damit mit 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 8 und in Potsdam 9 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 6.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
glaube, es ist ein Koalitionsvertrag, der auf das trifft, was im Land von den Menschen in der großen Mehrheit auch erwartet wird, dass auf die Herausforderungen reagiert wird, die im Land da sind.
Die Menschen werden spüren, dass wir eine stabile Regierung haben, die nicht zaudert und nicht streitet, sondern mutige Entscheidungen trifft.
Verkehrswende wird nicht stattfinden. Die Raumfahrt nimmt mehr Raum ein in diesem neuen Chorvertrag im Bund als der ganze Zustand der Deutschen Bahn.
Im Koalitionsvertrag ein Mietendeckel, der wirklich die Mieterinnen und Mieter schützt und dass sie den Investoren nicht schutzlos ausgeliefert sind. Komplette Fehlanzeige.
In der Migration bleibt es bei einigen halbherzigen Ankündigungen. Das alles reicht nicht aus.
Sie hören es, der Koalitionsvertrag, den CDU, CSU und SPD im Bund in dieser Woche geschlossen haben. Er schlägt auch bei uns in der Region hohe Wellen. Was bringt er Berlin und Brandenburg? Wovon profitieren die Landesregierungen, die Bürgerinnen und Bürger? Und was tut weh? Das wollen wir uns heute in der Spreepolitik genauer anschauen, unserem landespolitischen Podcast. Und natürlich auch ein bisschen spekulieren, wer könnte da was werden aus unserer Region in der neuen Bundesregierung? Und warum sie vielleicht sogar einem Regierungsliebespaar helfen könnte. Das besprechen wir. Ich bin Angela Ulrich aus der Berliner Landespolitikredaktion und freue mich, dass Sie dabei sind. Genauso wie Amelie Ernst in Potsdam aus unserem Brandenburger Landespolitik-Team. Hallo Amelie.
Hallo Angela.
Und hier bei mir im Studio in Berlin meine Kollegin Sabine Müller. Grüß dich, Sabine.
Hi.
So, und wir haben einiges vor, denn 4.588 Zeilen auf 144 Seiten, das ist der Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot auf Bundesebene. Was bedeutet er nun für unsere Region? Da gucken wir zuerst zu dir nach Brandenburg, Amelie. Wir haben ja Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsidenten, schon ganz am Anfang des Podcasts gehört. Da klang er doch zufrieden mit dem Koalitionsvertrag im Bund. Nun saß er ja auch selbst in einer der Arbeitsgruppen. Also kein Kunststück, oder?
Nö, kein Kunststück. Also man kann aber wirklich sagen, was er eben auch schon gesagt hat, da kommt doch das ein oder andere für Brandenburg bei rum, würde ich mal sagen. Also verschiedene Interessengruppen haben sich auch schon positiv geäußert dazu. Beispielsweise der Landesbauernverband, der sagt, ja, da wird durchaus mit dem Agrardiesel zum Beispiel was gemacht. Oder natürlich auch der Wolf, der ins Jagdrecht wieder aufgenommen werden soll. Also man merkt da durchaus Dinge, die auch spezifisch hier eine größere Rolle gespielt haben. Der Strompreis natürlich, Bürokratieabbau insgesamt. Das sind alles so Punkte, wo in dem Punkt, würde ich sagen, auch Dietmar Woidke zu Recht sagen kann, da ist Brandenburg drin, bei der Migrationspolitik auch. Ne? Da hat man ja auch einiges gefordert vom Bund und sieht sich da jetzt ziemlich auf derselben Linie. Also hier Rot-Lila in Brandenburg und Schwarz-Rot im Bund. Da gab es durchaus das ein oder andere Lob diese Woche.
Gucken wir uns gleich alles noch ausführlich an, die Punkte, die du gerade angetippt hast, Amelie. Erstmal aber nochmal Sabine nach Berlin. Auch Kai Wegner, der Regierende, hat nicht mit Lob gespart. Nun ist der ja ausgerechnet auch CDU. Muss er vielleicht auch loben oder war das mehr?
Naja, also ich glaube, das war jetzt nicht nur pflichtgemäßes Lob, ganz klar. Also der ist schon erleichtert, dass jetzt wirklich sie es geschafft haben, auch eine Koalition hinzukriegen. Das hat er ja sehr betont. Also Deutschland bekomme jetzt eine verlässliche Regierung. Das sei gut fürs Land und auch gut für Berlin. Er hat übrigens, das habe ich beim ersten Hinschauen auch gar nicht gesehen, er hatte geschrieben, eine verlässliche Regierung aus CDU und SPD. Die CSU hatte da schlicht und einfach mal kurz runterfallen lassen, hatte auch so auf X gepostet. War wahrscheinlich ein bisschen schnell hingeschrieben. Nee, aber er hat ja auch zwei Punkte genannt. Also was die Schwerpunkte angeht, hat er gesagt, das sind die richtigen, wirtschaftliche Vernunft, sicherheitspolitische Konsequenz. Also das war nicht nur pflichtschuldiges Lob.
Okay, man erwartet also viel bei beiden Landesregierungen von dieser neuen Bundesregierung. Dabei geht ja, wenn wir erstmal eben aufs Geld gucken, ist ja oft das Allerwichtigste, dabei geht ja Berlin und Brandenburg mit diesem Koalitionsvertrag auch ganz klar was verloren. Denn Steuern sollen runtergehen, wovon die Länder bisher sehr profitiert haben. Was Sabine ist da genau geplant?
Ja, ich habe mich mit unserem Finanzsenator Stefan Evers von der CDU unterhalten und der hat ganz klar gesagt, ja, unterm Strich wird weniger Geld reinkommen, weil es eben steuerentlastende Schritte, Maßnahmen geben wird. Mal kurz drauf gucken, das ist noch nicht jetzt gleich, aber Mitte der Legislaturperiode, also wir reden 2027, soll die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sinken. Wie viel das sein wird, steht noch nicht drin im Koalitionsvertrag, also da gibt es keine Details. Im nächsten Jahr schon soll in der Gastronomie die Umsetzung Umsatzsteuer für Speisen sinken dauerhaft auf 7%. Und wenn man sich das mal anguckt, Berlins Steuereinnahmen, da spielen Umsatzsteuer und Lohn- und Einkommenssteuer schon eine größere Rolle. Also 30% kommen aus der Lohn- und Einkommenssteuer, 40% aus der insgesamt Umsatzsteuer. Da hat Stefan Evers, der Finanzsenator, jetzt überhaupt noch nicht gesagt, was genau ihm da entgehen könnte. Aber er hat gesagt, klar, da wird auch ein bisschen weniger reinkommen.
Wie sieht das bei dir aus in Brandenburg, Amelie?
Naja, da freuen sich jetzt natürlich einige Gastronomen erstmal und sagen, super, das mit der Umsatzsteuer. Das hatte man sich ja auch gewünscht. Stichwort, wünscht dir was, ne? Aber auf der anderen Seite, genauso wie in Berlin, wird sich das auswirken auf den Landeshaushalt, auf die Finanzen. Und ich glaube auch nicht, wie es immer so ist, nur bei Steuersenkungen sagt man ja jetzt, naja, dann könnten ja auch die Preise wieder sinken, dann wird die Gastronomie wieder belebt und die Leute gehen wieder öfter essen oder was auch immer. Ist ja meistens eher nicht so, ne, dass das Schnitzel dann plötzlich günstiger ist oder das Bier oder die Sahnetorte. Und ich glaube nicht, dass das langfristig möglicherweise so große Effekte hat, wie man jetzt hofft.
Worauf unser Berliner Finanzsenator auch hingewiesen hat, er hat gesagt, na ja, aber es ist ja auch versprochen, dass Kommunen und Länder auch entlastet werden. Also das war ihm schon wichtig. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass er so ein bisschen skeptisch noch drauf guckte. Also seine Ansage war, daran wird die neue Regierung zu messen sein, wenn sie im Amt ist, mal sehen. Also ein bisschen zögerlich. Also worauf Evers noch hingewiesen hat, es soll ja eine Reform der Sozialausgaben geben. Da will der Bund eine Kommission einsetzen. In Berlin wird auch schon drauf geguckt, wo kann man da Kosten sparen. Und das ist ja einfach ein dicker Batzen. Also da ist, glaube ich, schon auch die Hoffnung, dass sich da noch mal was tut und auch ein bisschen Geld gespart werden kann.
Stichwort überhaupt, wo sich noch was tun könnte. Es gibt ja eigentlich auch diese große Erlaubnis zum Schuldenmachen, die ja die Regierung mit der Opposition noch schon vor dem Koalitionsvertrag vereinbart hatte. Grundgesetzänderung. Auch wenn da noch viel offen ist. Wie gucken im Moment die Landespolitiker darauf? Könnte das dann noch deutlich helfen, Amelie?
Das könnte helfen. Aber hier in Brandenburg hat man ja jetzt diese Woche gerade den Doppelhaushalt in der ersten Lesung im Landtag behandelt. Und der BSW-Finanzminister Robert Krumbach hat aber Wert drauf gelegt zu sagen, das ist noch nach den alten Regeln, also mit Schuldenbremse sozusagen, auch wenn man trotzdem übrigens neue Schulden macht, aber eben im Rahmen und für konjunkturelle Dellen und so. Das war nochmal wichtig. Ich glaube aber natürlich spekuliert man darauf und guckt auf den Bund, dass da noch ein bisschen Geld nachkommt, weil das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das wird die nächsten Generationen ganz schön belasten und dann mit anderen neuen Schulden vielleicht sogar noch mehr.
Und wie man ja auch sieht, Infrastruktur brauchen die Kommunen wahnsinnig viel Geld, gerade in Berlin. Okay, die bröckelndste Brücke ist nun eine Bundesautobahnbrücke, aber es gibt auch noch viele andere. Wie sieht das in Berlin aus, Sabine?
Also ich glaube, dass man schon natürlich sich darüber freut, dass man im Zweifel mehr Schulden machen darf und dass durch die Infrastruktur, durch dieses Paket Geld reinkommt. Ich glaube, so ein bisschen ist die Sorge, ob der Bund dann nicht, wenn Berlin aus anderen Quellen dann eben mehr Geld bekommt, vielleicht Dinge auch nicht rüberschiebt, die eigentlich geplant waren. Da heißt es dann jetzt immer, na ja, da gibt's aber dieses Wörtchen zusätzlich und so weiter. Also das soll schon obendrauf kommen. Aber ich glaube, auch da ist man tatsächlich noch so ein bisschen skeptisch, ob sich das in der Realität dann auch genauso darstellen wird.
So viel also erstmal zum Geld. Das spielt zwar auch in andere Themen natürlich noch rein, aber ich würde mir jetzt als nächstes gerne mal die Energiepreise angucken. Die Energie generell, das ist ja für Brandenburg wahnsinnig wichtig. Das Land liefert extrem viel Strom aus Erneuerbaren, Wind und Sonne. Klar, auch noch Braunkohlestrom, aber auch bei den Erneuerbaren ganz vorne. Schwarz-Rot macht das schon weiter, diesen Ausbau. Aber man hat das Gefühl, in diesem Koalitionsvertrag beim Zubau doch ein bisschen vorsichtiger. Amelie, was heißt das für Brandenburg?
Ja, man fährt das ein bisschen runter, sieht aber jetzt auch, dass der Bund trotzdem weiter Erneuerbare fördert. Darauf kann man natürlich dann gut umspringen sozusagen, wenn das gefördert wird. Wird man das hier sicherlich auch mitnehmen und diese ganze Thematik regionale Förderung, also dass die Gemeinden vor Ort davon profitieren, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor hier in Brandenburg mit der ganzen Akzeptanz und so weiter. Das kommt sozusagen der Debatte hier entgegen. Und natürlich das Thema Strompreis, ne? Also da hatte man ja auch sich erhofft von Brandenburg im Bund, dass da gerade energieintensive Unternehmen profitieren könnten, wenn das
Strompreis
Ganze...
Strompreis, der runter um 5 Cent sinken soll.
Genau, der runter soll für alle, aber eben auch gerade für die Unternehmen ist das ein wichtiger Faktor. Da hat der Wirtschaftsminister Daniel Keller die Woche auch gesagt, das ist das, was uns wirklich weiterhelft. Und natürlich dieses Infrastrukturpaket, was die Brandenburger Wirtschaft auch erwartet und gerade eben die Betriebe, die direkt davon profitieren, also zum Beispiel die Firma Riva Stahl in Hennigsdorf, die stellt Baustahl her, war zuletzt in Schwierigkeiten, da gab es Kurzarbeit wegen der ganzen Unsicherheiten in der Auto- und Zulieferbranche und diese ganzen Unternehmen, die da gemeint sind mit diesem Infrastrukturpaket, die da was anbieten können, die hoffen natürlich jetzt auch, dass sie das nach vorne bringt.
Beim Stichwort Wirtschaft, Amelie, in Berlin sind das natürlich nicht so sehr hauptsächlich diese ganzen energieintensiven Betriebe. Aber auch hier hat natürlich die Wirtschaft auf diesen Koalitionsvertrag geguckt und hat schon, glaube ich, auch Hoffnung. Also zum Beispiel, was hier ganz positiv angekommen ist, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll. Also dass man genau nachweisen muss für die gesamte Lieferkette eines Produkts, dass da tatsächlich sauber gearbeitet wurde, menschenrechtskonform und so weiter. Also das finden sie gut. Läuft ja unter Bürokratieabbau. Digitalisierung, freuen sie sich auch drauf, gibt's jetzt ein eigenes Bundesministerium. Aber insgesamt, also der Chef des Unternehmensverbandes Berlin-Brandenburg, Stefan Moschko, der hat gemeint, naja, so eine richtige Wende in der Wirtschaftspolitik sieht er im Koalitionsvertrag nicht.
Was sagen eigentlich Startups dazu? Weil da ist ja Berlin sowas wie eine heimliche Hauptstadt oder ringt immer mit München drum, wenn nun die Nase vorn hat?
Ja, also Berlin sagt natürlich ganz klar, wir sind die Startup-Hauptstadt. Aber zuletzt hatte München tatsächlich mehr Kapital da eingesammelt. Da erhoffen sich schon ein bisschen was, weil es soll ja für Startups einfach leichter werden. Gründung zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden. Also ich glaube schon auch, dass Berlin da davon ausgeht, dass das auch hier die Startup-Szene noch mal ein bisschen beleben kann.
Noch ein ganz wichtiges Thema, wobei man hat, finde ich, gar nicht so viel davon gehört, ist ja die Wohnfrage, Mieten. Da gibt's ja eine ganz gute Nachricht, fand ich, im Koalitionsvertrag, dass nämlich die Mietpreisbremse, die eigentlich Ende des Jahres ausgelaufen wäre, verlängert wird und zwar gleich um 4 Jahre. Da waren erst 2 im Gespräch, jetzt werden es 4. Sabine, da bleiben wir kurz erstmal auch in Berlin. Gab's da hier ein Aufatmen? Ist das schon eine richtig gute Nachricht und auch andere Dinge?
Schon ein bisschen aufatmen. Zum Beispiel Berliner Mieterverein hat gesagt, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, weil diese Mietpreisbremse, die regelt ja, dass bei Neuvermietung der Preis maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Was zum Beispiel der Mieterverein gesagt hat, was er sich früher gewünscht hätte. Es soll in Zukunft, steht im Koalitionsvertrag, wenn ein Vermieter sich nicht an diese Mietpreisbremse hält, soll in Zukunft es auch Bußgelder geben können. Und auch der Mietwucherparagraf soll präzisiert werden. Aber eben, das soll bis Ende 2026 vorbereitet werden, heißt es im Koalitionsvertrag.
Also ziemlich lau.
Genau, also da sagt der Mieterverein, also da hätten sie sich mehr gewünscht. Was sie aber zum Beispiel auch total gut finden, ist, dass Indexmieten, also diese Mieten gekoppelt an Inflation, das möbliertes Wohnen, Kurzzeitvermietung, dass das eingeschränkt werden soll. Da sagen sie, das seien schon wichtige Schritte auch gegen Verdrängung, haben aber auch Kritik, sagen zum Beispiel Dinge, die die SPD in ihrem Wahlprogramm noch gefordert hätte und die Mietervereine super gut gefunden hätten, zum Beispiel in wirklichen Mietenstopp in angespannten Gebieten. Das hat es nicht im Koalitionsvertrag geschafft.
In Brandenburg guckt man da nicht so drauf, weil eigentlich nur Potsdam so richtig für Heavy-Mieten in Frage kommt, richtig?
Amelie? Ja, aber man muss auch wissen, es gibt noch 18 andere Städte und Gemeinden in Brandenburg, die auch von der Mietpreisbremse betroffen sind sozusagen. Natürlich vor allen Dingen im Speckgürtel rund um Berlin, also ne, so Orte Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow oder auch im östlichen Teil Schöneiche, Birkenwerder im Norden. Das betrifft die auch. Also auch da dürfen die Mieten innerhalb von 3 Jahren höchstens um 15% steigen. Das wäre auch ansonsten Ende des Jahres ausgelaufen. Und da steigen die Mieten eben auch massiv. Und das ist nicht völlig gleichgültig auch in Brandenburg.
Das Ganze ja sowieso überall unter Finanzierungsvorbehalt, wie ja das große wichtige Wort in diesem Koalitionsvertrag noch heißt, bin ich sowieso gespannt. Aber gucken wir uns ein anderes Thema an, was ja im Wahlkampf auch riesig war, vor allen Dingen riesig war, mit dem Friedrich Merz kurz vor der Wahl ja Stimmen von rechts außen abholen wollte, die Migration. Gut, von Asylwende von Tag 1 seiner Kanzlerschaft an, das klingt nun nicht mehr so markig im Koalitionsvertrag, aber Zurückweisungen an den Grenzen soll es geben, wenn auch in Abstimmung, wie es ja so schön heißt, mit den Nachbarländern und Familiennachzug soll ja teilweise ausgesetzt werden, freiwillige Aufnahmeprogramme gestrichen werden. Amelie, Grenzkontrollen, das heißt ja für Brandenburg, Staus an der Grenze mit Polen und viel Polizeiaufwand bleiben, richtig?
Ganz genau so ist es und da gab es ja jetzt in den letzten Tagen schon deutlich Protest auch von der Gewerkschaft der Polizei, die sagt, das ist mit unserem Personal überhaupt nicht zu leisten in der Form, wie sich sozusagen die Politik das jetzt vorstellt. Wir haben die Leute nicht, wir können das nicht so intensiv umsetzen überhaupt. Und vielleicht sollte man auch nochmal überlegen, die Zahlen sind ja massiv gesunken, also was die halt Asylsuchenden in Brandenburg betrifft. Und da ist es schon tatsächlich so, was man nicht so mitkriegt, dass viele Kommunen einen größeren Leerstand haben, ne, an Unterkünften. Es hat sich gedreht. Also wir hatten lange diese Diskussion, wo bringen wir Menschen unter und Verteilung etc. Jetzt wird gerade zum Teil wirklich Leerstand finanziert. Also man muss vielleicht auch so ein bisschen in der Bewegung das Ganze beobachten, was führt zu was. Und die Geschichte mit den Nachbarländern, dass man sich da abstimmen will, das deckt sich wiederum sehr mit dem, was Rot-Lila hier in Brandenburg ja auch vorhat. Also dass man eben mit Polen zum Beispiel ganz eng zusammenarbeitet, um ja die Grenzsituation so zu haben, wie es eigentlich jetzt ist.
Diese Sache mit in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn, das ist ja auch was, was weiterhin nicht klar definiert ist. Also da bin ich wirklich mal auf die Umsetzung in der Praxis gespannt, weil die SPD liest das ja so, dass es heißt, die anderen europäischen Nachbarn müssen auch Daumen hoch machen. Ja, könnt ihr so machen mit euren Zurückweisungen. Und die Union sagt, naja, also im Zweifel machen wir da auch einen deutschen Alleingang. Und sie hat ja auch jetzt das Innenministerium. Also da könnte man schon versuchen, Dinge durchzudrücken. Ich glaube, bei vielen Sachen in dieser Migrationsgeschichte hängt alles daran, wie wird es umgesetzt. Klar, da hat man jetzt auch so ein paar Stichpunkte drin, die sicherlich auch bei besorgten Bürgerinnen und Bürgern zeigen sollen, wir machen da jetzt viel, auch was Rückführung und so weiter angeht. Also Stichwort, wir schieben jetzt auch nach Afghanistan und nach Syrien ab und so weiter, machen da Abschiebeflüge. Die Praxis ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das hat hier auch zum Beispiel die AfD gesagt. Also da hat die Parteienfraktionschefin Christine Brinker gesagt, grundsätzlich richtige Schritte, hat natürlich auch nochmal betont, hey, die haben ja ein paar Forderungen der AfD übernommen und hat aber gesagt, naja, Papier sei ja geduldig. Also tatsächlich mal gucken, was davon wirklich in der Praxis dann gehalten wird.
Genau, auf eine gewisse Weise ist das ja auch so. Also es ändert sich ja nicht nur, dann gibt es einen Koalitionsvertrag möglicherweise auf Bundesebene. Deswegen ändert sich ja nicht die Lage in irgendwelchen Herkunftsländern, ne? Dass man plötzlich da offene Türen hat und rückführen kann. Man versucht das ja jetzt über Entwicklungshilfe und andere Dinge zu koppeln. Ob das funktioniert, ist ja völlig unklar. Ne?
Das ist vor allen Dingen eher ein Langzeitplan, Langzeitkonzept. Und ich fand ja auch interessant, Amelie, du hattest ganz am Anfang ja gesagt, die Zahlen der Asylanträge sind deutlich runtergegangen. Und das liegt vor allen Dingen auch an gemeinsamen europäischen Aktionen, an gemeinsamen Außengrenzenschutz und eben an teilweise diesen Migrationsabkommen und Rückführung in Länder. Also vielleicht gar nicht so viel, genau. Oder zumindest nur in Teilen an der eigenen Grenzabschottung. Also da bin ich auch mal gespannt auf die Lernkurve dieser Bundesregierung, ob vielleicht doch eine europäische Gemeinschaft, die man ja gerade angesichts von Donald Trump und anderem braucht, ob man die wirklich mit eigenen Migrationsentscheidungen auflösen sollte. Aber ich würde trotzdem, Sabine, noch mal ganz kurz zu dem Punkt nach Berlin reingucken. Da gibt es ja diese Großunterkünfte Tegel und Co., die ja noch aufgestockt werden sollen. Zusätzlich in allen Bezirken sollte es nochmal extra Containerunterkünfte für Geflüchtete geben, die jetzt im Moment zum Teil überhaupt nicht mehr gebaut werden. Hilft diese Entscheidung Berlin oder die Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag in Sachen Migration, hilft die Berlin oder ist das eigentlich wurscht?
Also die CDU hofft auf jeden Fall schon drauf, dass sie hilft. Also der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner hat gesagt, wir haben damit eine Migrationswende. Das sei wichtig, weil die Stadt sei halt überbelastet. Aber auch wie gesagt, da klar, kann sein, dass weniger nach Berlin auch kommen, wenn eben an den Grenzen stärker kontrolliert wird. Kann sein, dass auch mehr gehen, wenn es mehr Abschiebeflüge gibt. Ich habe mich da aber auch letztens mit einem Innenpolitiker der SPD unterhalten und der sagte, ja klar, haben wir etwa 16.000 Leute, die hier nur geduldet sind, die eigentlich ausreisen müssten, aber nur ungefähr 2.500 davon sind wirklich sofort ausreisepflichtig, weil sie nämlich keinen Grund haben, zum Beispiel durch Krankheit oder durch eine Ausbildung, dass man sagt, sie dürfen doch hier bleiben. Also wir haben jetzt auch keinen Riesenpool an Leuten, wo die schwarz-rote Regierung dann hier in Berlin sagen könnte, Mensch, guck mal, wir haben ja jetzt sozusagen hier alles leergeräumt, was wir an Unterkünften haben.
Also Migration bleibt weiter das Thema, wo wir ganz genau drauf gucken. Ganz spannend, ich habe es ja auch schon angekündigt, nochmal die Frage, wer wird vielleicht aus unserer Region was in dieser neuen Bundesregierung? Amelie, da kursierte der Name Sonja Eichwede, zumindest eine Weile. Wer ist das und auf was hätte sie eine Chance?
Ist jetzt nicht ein Name, den viele wahrscheinlich schon gehört haben. Ne? Also die ist 37, war schon die letzte Legislatur im Bundestag für die SPD als rechtspolitische Sprecherin. Und ist deswegen sozusagen im Gespräch als neue Justizministerin im Bund. Wir haben sie diese Woche auch mal darauf angesprochen, bei einem völlig anderen Termin auf dem Spargelfeld. Da hat sie nur gelächelt und ganz unwissend quasi getan. Also ich würde sagen, das ist durchaus realistisch, dass sie Justizministerin werden kann. Ne? Frau ist in Bremen geboren allerdings, aber natürlich über Brandenburg, dann über die SPD hier in den Bundestag gekommen.
Das heißt, sie gilt quasi so ein bisschen als Ost?
Würde ich jetzt mal sagen, zumindest durch diese schwarz-rote Brille sozusagen gilt sie dann eben als Frau aus dem Osten, als junge Frau auch aus dem Osten. Also sie wäre ja eine sehr junge Ministerin. Das ist, glaube ich, was man ja auch besetzt haben will sozusagen, rein mit Proporz. Und wen haben wir dann da so alles im neuen Kabinett?
Naja, und Osten ist ja auch sonst nicht viel drin. Also da muss man sozusagen aus den Leuten alles an Osten rauskitzeln, was man nehmen kann.
Genau, ne? Auch wenn man in Bremen geboren ist, ne? Aber es gibt ja viele Biografien, die hin und her gehen.
Zelt. Hier gearbeitet, hier politisch aktiv
gewesen
im Osten.
Genau, und auch hier in Neuruppin, zumindest ein Jahr lang war sie Richterin da. Und dann ist sie eben schon in den Bundestag gekommen.
Also Sonja Eichwede müssen wir uns jetzt merken. Vielleicht, könnte sein. Noch haben wir ja zwar Listen, die überall kursieren, aber keine Bestätigung, welche Personalien es werden sollen. Da sagt zumindest die SPD, die muss ja diesen Koalitionsvertrag noch durch ein Mitgliedervotum bringen. Dauert noch ein bisschen. Und die Namen Sabine, die Namen für Berlin, zwei kursieren. Da bleiben wir erstmal bei dem einen, Joe Cialo, ich würde sagen, glückloser Kultursenator. Warum sollte Friedrich Merz den übernehmen wollen?
Ja, das ist eine total gute Frage. Warum gilt er eigentlich als aussichtsreichster Kandidat? Und ehrlich gesagt war das in den letzten Wochen und Monaten hier ein offenes Geheimnis, dass er das auch wahnsinnig gerne machen würde.
Lieber Berlin hinter sich lassen,
weil das stimmt schon. Er hat hier glücklos agiert. Also auch wenn man Leute in der CDU fragt, es ist wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, der sagt, ja, der hat gute Arbeit gemacht, der Joe Cialo.
Wir machen ja einen Quereinsteiger. Warum
ja,
ist das
genau,
so schwer?
Er ist als Musikmanager gekommen, hat halt keine Verwaltungserfahrung. Also das wird mir immer wieder gesagt, dass es natürlich auch schwierig ist, dann in so einer Kulturverwaltung, die einfach lange links regiert war, da wollen die Leute vermutlich auch nicht so, wie Joe Cialo manche Dinge wollte, sträuben sich natürlich auch gegen. Aber klar, er ist auch zu einer unguten Zeit gekommen, harter Sparkurs. Viele haben aber das Gefühl, er hat sich nicht richtig dagegen gewehrt. Ja, warum sollte Friedrich Merz den wollen? Er hat natürlich ein paar Punkte, die ihn attraktiv machen fürs Kabinett. Er ist schwarz, er ist ein ziemlich cooler Typ, das sagen auch alle, also die seine Arbeit nicht gut finden, die sagen, das ist schon ein lockerer, cooler Typ. Also da könnte man fürs Kabinett ein bisschen sozusagen was vorzeigen. Und eine These, die ich auch gehört habe, die ich auch gar nicht so unspannend finde, ist, dass Friedrich Merz es vielleicht gar nicht so schlecht fände, wenn er einen Kulturstaatsminister bekommt, der dafür bekannt ist, dass er sich vielleicht nicht so richtig heftig gegen Kürzungen im Kulturbereich wehrt, weil dass die Kultur nicht unbedingt die Top-Priorität der Union ist, das ist, glaube ich, klar.
Also einer, der Wachs in den Merzschen Händen wäre.
Lenkbar hat mir jemand aus der CDU gesagt, sei der Cialo.
Okay. Und dann gucken wir jetzt noch auf die andere Personalie, hatte ja schon angekündigt, es geht um Liebe. Ja, Katharina Günther-Wünsch, bisher ja Bildungssenatorin bei uns und eben auch Freundin unseres regierenden Bürgermeisters. Die leben inzwischen in einer Patchwork-Familie in Spandau. Ja, dass die nochmal in das Berliner Kabinett, in die Berliner Senatorenriege nach einer neuerlichen Wahl nächsten Herbst kommen könnte, ist eher ungewiss. Wäre das sozusagen Ausgang für Helden, wenn sie ins Bundeskabinett käme?
Ja, das wäre wahrscheinlich eine ganz charmante Lösung, weil Kai Wegner betont ja immer wieder, dass sie noch kein Paar waren, als er Katharina Günther-Wünsch in diesen Senat geholt hat. Gibt es ein bisschen Zweifel dran, muss man sagen. Aber gut, das ist jetzt erstmal die Ansage. Aber auch in der CDU sagen Leute, naja, wenn es jetzt daran gehen könnte, wenn denn die CDU eventuell die nächste Abgeordnetenhauswahl wieder gewinnt und wieder mit in der Regierung dabei ist, können die beiden zusammen am Kabinettstisch sitzen. Jetzt, wo alle wissen, dass die ein Paar sind, sagen auch in der CDU manche, ist nicht ganz unkritisch. Also wenn man sie sozusagen nach Berlin in den Bund wegloben könnte, würde das dieses Problem lösen. Ich bin mal gespannt, ob das passiert. Also es gab jetzt vor ein paar Tagen schon mal Meldungen, ganz klar, Katharina Günther-Wünsch ist gesetzt als Staatssekretärin im CSU-geführten Bildungsministerium, hieß es da. Nun haben wir aber jetzt, als die Liste der Ministerien rauskam, festgestellt, dass die CSU ja überhaupt nicht das Bildungsministerium bekommen hat, dass es auch gar kein eigenes Bildungsministerium gibt, sondern dass es im Familienministerium ist, das bei der CDU liegt. Also ich würde mal sagen, warten wir es mal ab. Hier habe ich auch einige CDUler gehört, die gesagt haben, sie haben eher das Gefühl, KGW, wie sie abgekürzt wird, also Günther-Wünsch, will hier wirklich ihre Berliner Sache fertig machen. Also ich halte das noch nicht für ausgemacht.
Zumal sie ja auch gute Noten in Berlin kriegt, muss man sagen, für ihre Arbeit.
Genau, auch von der Opposition. Mhm. Und das muss man ja immer dazu sagen. Die finden zwar nicht vielleicht alles in jedem Punkt super, was Katharina Günther-Wünsch macht, aber die sagen, die hat zumindest eine klare Linie, anders als das manche Bildungssenatoren vor ihr hatte.
Also bleibt spannend, denn wir wollen ja alle Gesichter, Namen sehen. Amelie Ernst in Potsdam, danke dir herzlich für deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Und Sabine Müller in Berlin, auch danke an dich.
Immer wunderbar.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Aber einen Podcast-Tipp habe ich noch für Sie. Die Entscheidung von BR24. Hier geht es in der dreiteiligen Staffel, wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Um genau das, angefangen bei den wilden Anfängen von VW in China, den Boomjahren bis zur Krise heute. Die Entscheidung, wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte, gibt es in der ARD-Audiothek. Dort gibt's auch uns, die Spreepolitik, und auch wir freuen uns über Abos. Ich bin Angela Ulrich. Danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
B87 Frankfurt-Oder Richtung Luckau. Zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Westend rund um das Olympiastadion. Behinderungen wegen eines Fußballspiels gibt es heute im Laufe des Tages. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr müssen Sie mit umfangreichen Absperrungen rechnen. Außerdem gibt es kaum Parkplätze. Bitte nutzen Sie zur Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt gesperrt. Bei der S-Bahn fahren Busse statt Bahnen. Bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf. Und bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanowski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuest sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuest zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Die Arbeitgeberverbände kritisieren die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten als zu teuer. Nach ihren Berechnungen kosten sie bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, dass im Koalitionsvertrag leider nichts stehe, um die wachsenden Ausgaben in der Rentenversicherung zu begrenzen. Das bedeutet noch höhere Kosten für die Arbeitgeber und noch weniger netto für die Beschäftigten. Der Beginn der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg hat sich weiter verzögert. In diesen Stunden soll es losgehen. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich gestützt werden musste. Auf den Zeitplan hat das Ganze keine Auswirkungen. Am kommenden Donnerstag soll das gesamte Bauwerk abgerissen sein. Gearbeitet wird Tag und Nacht. Die Ringbahnbrücke am Autobahndreieck Funkturm war Mitte letzten Monats wegen eines Risses im Tragwerk gesperrt worden. Nach dem Abriss wird sie neu aufgebaut.
In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis 52:66 geschlagen geben.